Warum denn nicht? Teil 1. Vom Reflexhaften zum überlegten Nein. Herzlich willkommen zu meinem Audioblog auf www.soschön.family. Checkfragen sind eng verwandt mit den Elternmantras. Es sind Fragen, die wir uns in gewissen Lebenssituationen routinemäßig stellen können und die uns helfen können, einen Schritt zurückzumachen, die Situation aus einer anderen Perspektive zu analysieren, unsere Handlungen entsprechend dem Ergebnis anzupassen und damit unnötige Missverständnisse und Dramen einfach zu vermeiden. Das bezieht sich nicht nur auf Elternangelegenheiten und klingt jetzt erstmal komplizierter, als es ist. Ich habe mittlerweile ein großes Repertoire an solchen Checkfragen für Eltern und andere Angelegenheiten, die mir das Leben erleichtern. Heute und in den kommenden Wochen beschäftigen wir uns in einer Miniserie mit dem kleinen Wörtchen Nein. Kennt ihr das, wenn eure Kinder fragen, Mama, kann ich? Papa, darf ich? Und ihr erst einmal aus dem Bauch heraus Nein sagt, ohne groß darüber nachzudenken. Wenn eure Kinder ähnlich gestrickt sind wie meine, dann lassen sie aber nicht locker, sondern bohren weiter. Warum denn nicht? Und dann kommt ihr ins Stottern. Puh, weißt du, das macht man doch nicht. Oder ihr sagt einen dieser Sätze, von denen ihr euch eigentlich geschworen habt, dass ihr sie niemals zu euren Kindern sagen würdet. Weil ich es sage, deshalb, zum Beispiel. Oder ihr denkt nochmal drüber nach und gesteht euch schließlich ein, naja, eigentlich hast du recht, es spricht wirklich nichts dagegen. Na gut, du darfst doch. Alles drei total übliche und für Eltern aber auch tendenziell unangenehme Szenarien, die ich ganz leicht vermeiden kann, wenn ich vor jedem Nein, das ich ausspreche, na gut, vor fast jedem Nein, das ich ausspreche, diese Rückfrage bereits intern vorwegnehme. Mich also zunächst selbst frage, warum denn nicht? Das beinhaltet sowohl die Frage nach meinen Gründen für dieses Nein, als auch die Frage danach, was dieses Nein für mein Kind bedeutet. Manchmal geht es hier darum, Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen, manchmal darum, über den eigenen Schatten zu springen und überholte Muster oder Konventionen über Bord zu werfen, und manchmal einfach darum einzusehen, dass es eigentlich keinen guten Grund gibt, Nein zu sagen. Außerdem geht es darum, wenn ich Nein sage, zu wissen, warum. Die Nein-Umgebung und die Ja-Umgebung. Die Ja-Umgebung ist seit einigen Jahren ein Stichwort, das sich in Bezug auf das Leben mit Baby mit erfreulicher Geschwindigkeit verbreitet. Es geht darum, sich selbst und dem Baby das Leben leichter zu machen und seinen erwachenden Explorationsdrang möglichst wenig einzuschränken, was sich wiederum nicht nur auf Babys Grundstimmung, sondern auch auf sein Selbstwirksamkeitsgefühl, seine kognitive und motorische Entwicklung positiv auswirkt. Das passiert, indem man die Alltagsumgebung des Babys in eine sogenannte Ja-Umgebung verwandelt. Sprich, ich adaptiere die Umgebung und mein Mindset so, dass ich zu fast allen Ideen, auf die mein Baby in seinem Forschungs-, Entdeckungs- und Bewegungsdrang und im Rahmen seiner aktuellen motorischen Möglichkeiten so kommen könnte, erst einmal entspannt Ja sagen kann und nicht ständig hinterher sein muss, um zu schauen, dass es sich nicht verletzt oder Dinge beschädigt, an denen mir etwas liegt. Die hundertprozentige Ja-Umgebung im gesamten Lebensraum des Babys ist dabei eine nicht anstrebenswerte Illusion. Es wird immer Dinge geben, die einfach nicht gehen, und das ist auch okay. Es geht nur darum, die Anzahl dieser Einschränkungen zu reduzieren und zu überprüfen, welche einfach unumgänglich sind, und welche eben aus dem Weg geräumt werden können, indem entweder die Umgebung entsprechend verändert wird oder die Eltern sich darüber klar werden, dass dieses oder jenes Nein vielleicht doch ein Ja werden könnte. Außerdem kann ich die hundertprozentige Ja-Umgebung sehr wohl auch in abgegrenzten Bereichen umsetzen, indem ich zum Beispiel das Kinderzimmer entsprechend gestalte. Der Grundgedanke der Ja-Umgebung sollte aber nicht auf die sichere Umgebung für Krabbelbabys beschränkt bleiben, sondern uns, immer dem aktuellen Entwicklungsstand der Kinder angepasst, eigentlich ein Elternleben lang begleiten. Es ist die innere Einstellung, Ansinnen und Impulsen unserer Kinder stets erst einmal positiv gegenüberzustehen. Und ein Nein nur bei echter Notwendigkeit und nach reiflicher Überlegung auszusprechen. So fördern wir, wie in Babytagen, weiterhin ihre Persönlichkeitsentwicklung, ihren Entdeckungsdrang, ihre Selbstwirksamkeit, ihre Selbstbestimmtheit und ihr Selbstzutrauen. Und wir nähern in unseren Kindern die Gewissheit, dass wir ihre Impulse und Ansinnen generell gutheißen und begrüßen und sie in ihrer Entwicklung und Freiheit nur dann einschränken, wenn wir gute Gründe dafür haben. Diese Gewissheit sorgt wiederum dafür, dass unsere Kinder wesentlich geneigter sein werden, die wenigen und begründeten Neins, die sie von uns bekommen, auch wirklich zu akzeptieren und ernst zu nehmen. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich 100 Mal am Tag Nein hören würde, nein, du darfst nicht auf die Couch kraxeln, nein, der Polster darf nicht auf den Boden, nein, dein Spielzeug darf nicht auf den Tisch, nein, die süße Hundefigur ist nur zum Anschauen, nicht zum Spielen. Nein, du darfst nicht im Pyjama auf die Terrasse. Nein, du darfst im Haus nicht laufen, nicht springen und nicht laut sein. Dann wäre ich so ungefähr gegen Mittag auch bereits dermaßen abgestumpft, dass das Nein, du darfst nicht ohne zu schauen auf die Straße rennen, Gefahr läuft, in diesem Hintergrundrauschen aus Neins einfach unterzugehen und ebenso bei einem Ohr rein und beim anderen wieder rauszugehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder wenn ich in der zweiten Autonomiephase, also der Pubertät, von meinen Eltern so ein strenges und willkürliches Regelkorsett aufgezwungen bekomme, dass ich gar keine Bewegungsfreiheit mehr spüre, dann kann es sein, dass ich in meinem Befreiungsschlag samt und sonders alles über den Haufen werfe, was meine Eltern so an Verboten, Einschränkungen und Sorgen äußern und mich dann in gefährlichen Situationen wiederfinde. Die Nein-Na-Gut-Falle. Ein weiterer Aspekt, warum wir uns die Frage, warum denn nicht, besser stellen, bevor wir das Nein aussprechen, anstatt sie hinterher von unseren Kindern gestellt zu bekommen, ist das, was ich als Nein-Na-Gut-Falle bezeichne. Wir stellen uns vor, mein Kind kommt beispielsweise freudestrahlend über sein wunderschönes Outfit zu mir gerannt. Es trägt einen rosa Glitzerrock, dazu ein dunkelblaues Bagger-T-Shirt und den Katzenohr-Haarreifen vom letzten Fasching. Ohne großartig nachzudenken, sage ich: Nein, so kannst du nicht in den Kindergarten gehen. Bevor ich mich selbst gefragt habe, warum denn nicht? Stattdessen stellt mein Kind mir diese Frage. Jetzt habe ich drei Möglichkeiten. Erstens, ich schaffe es, meinem Kind für es plausibel und nachvollziehbar zu erklären, dass es seine beiden Lieblingskleidungsstücke nicht kombinieren darf, obwohl wettertechnisch und auch sonst eigentlich nichts dagegen spricht, einfach weil es nach Erwachsenenlogik nicht zusammenpasst. Viel Glück dabei. Ich prognostiziere, dass ich dafür möglicherweise mit etwas Anstrengung und Hartnäckigkeit schmollende Akzeptanz erreichen werde, nicht aber echtes Verständnis. Davon, dass ich es gerade in seinem Recht auf Selbstbestimmtheit und seiner Ausdrucksfreiheit eingeschränkt habe, sprechen wir jetzt erst einmal gar nicht. Zweitens, ich stehe um der Konsequenz willen zu meinem Wort und bleibe hart, obwohl mir langsam dämmert, dass ich eigentlich gerade so gut hätte Ja sagen können. Nein, weil ich es sage, lautet die autoritäre Losung. Das fühlt sich wirklich ziemlich bescheiden an, hart bei einer Aussage zu bleiben, weil man das Gefühl hat, man kann nicht mehr zurück, ohne das Gesicht zu verlieren, obwohl man bei näherer Betrachtung ganz genau erkennt, dass sie eigentlich völlig haltlos ist. Und wahnsinnig anstrengend ist es auch. Und zwar für beide, weil das Kind ja auch ganz genau spürt, dass jegliche Authentizität flöten gegangen ist, sich noch weniger auskennt und damit noch vehementer gegen dieses Nein protestieren wird. Drittens, ich denke nach und muss zugeben, dass es eigentlich objektiv ziemlich wenig gibt, das gegen dieses Outfit spricht. Außer vielleicht meine Vorstellungen von Stil und Ästhetik. Bei näherer Betrachtung erkenne ich aber, dass das Selbstbestimmungsrecht und Ausdrucksbedürfnis meines Kindes hier schwerer wiegen als meine Stilvorstellungen. Also sage ich, na gut, wenn ich es mir recht überlege, gibt es eigentlich keinen guten Grund. Du kannst so bleiben. Das ist erst einmal die logische und authentische Reaktion, die ich in so einer Situation generell durchaus befürworten würde. Auch Eltern sind nur Menschen, können eine Situation mal falsch einschätzen und ihren Fehler dann wieder korrigieren, können sich mal irren, mal schneller sprechen als denken oder sich von guten Argumenten überzeugen lassen. Das gesprochene Wort ist nicht in Stein gemeißelt, das ist erst einmal nichts Ehrenrühriges. Problematisch wird es allerdings, wenn das Nein-na-gut-Spiel zu oft gespielt wird, wenn der Mund routinemäßig schneller ist als das Hirn. Damit entwickelt sich nämlich eine Dynamik, mit der jedes folgende Nein automatisch auf wackeligeren Beinen steht. Erst einmal nicht für voll genommen wird, hinterfragt und auf Herz und Nieren geprüft wird, bevor es dann vielleicht doch irgendwann akzeptiert wird. Das ist auf Dauer anstrengend und unbequem für beide Seiten. Es entsteht also spannenderweise ein ähnlicher Effekt, wie ich ihn oben schon beschrieben habe, wenn die Kinder mit zu vielen Nein konfrontiert werden. Sie entwickeln eine gewisse Nein-Taubheit. Ich muss mich aber nicht entscheiden, ob ich entweder diese Nein-Taubheit riskiere oder hartnäckig bei einem eigentlich nicht gerechtfertigten Nein bleibe, damit die Maxime Nein heißt Nein, mehr dazu übrigens im voraussichtlich letzten Teil dieser Miniserie, aufrechterhalten bleibt. Denn ich kann die Frage, warum denn nicht, einfach vorwegnehmen, die Diskussion im Kopf führen, bevor das Nein überhaupt ausgesprochen wird, und es dann entweder begründet doch aussprechen oder eben nicht. Dieser Prozess kann übrigens ein bisschen Zeit benötigen. Gerade am Anfang oder wenn die Fragestellung komplex ist oder wenn mehrere Aspekte bedacht und abgewogen werden wollen, dann dauert das schon mal ein Weilchen. Wenn eure Kinder es gewohnt sind, dass sie von euch immer sehr schnelle Antworten und Reaktionen bekommen, kann das anfangs für Irritation sorgen. Unterm Strich werden es eure Kinder euch aber danken, wenn sie vielleicht etwas zeitverzögerte, aber dafür belastbare Antworten bekommen. Wie immer ist es auch hilfreich, diesen Prozess offen anzusprechen und zum Beispiel so etwas zu sagen wie: Ich habe dich gehört. Du hast mich gefragt, ob du dies oder jenes darfst. Das ist gar keine so einfache Frage. Lass mich mal einen Moment drüber nachdenken. Oder auch einfach laut zu denken, das Kind an den Überlegungen teilhaben zu lassen und für und wider gemeinsam abzuwägen. Unser Kind lernt so unschätzbar wertvolle Lektionen, darüber Worte mit Bedacht zu wählen, Entscheidungen nicht übereilt, sondern überlegt zu treffen, verschiedene Aspekte zu bedenken und abzuwägen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das mag etwas übertrieben wirken, wenn es beispielsweise um die Entscheidung geht, ob das Kind jetzt ein Eis essen darf oder nicht. Aber es ist einfach ein unendlich großes Übungsfeld, mit dem wir unser Kind auf die unzähligen Entscheidungen vorbereiten können, die es in seinem Leben noch fällen müssen wird. Und wenn wir am Ende eines solchen gemeinsamen Prozesses gemeinsam zu der Erkenntnis kommen, dass es das Eis besser nicht essen, sondern für einen anderen Tag aufheben sollte, dann habe ich garantiert weniger Drama, als wenn ich einfach Nein gesagt hätte. Und wenn wir am Ende draufkommen, dass es das Eis eigentlich ruhig essen kann, Wenn meine anfänglichen Bedenken zerstreut wurden, auch gut, dann genehmige ich mir eben selber auch eins. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Erfahrungen. Wie oft und wozu sagt ihr so Nein? Passiert es euch auch manchmal, dass ihr Nein sagt und dann erst draufkommt, dass ihr eigentlich ruhig hättet Ja sagen können? Ist euer Lebensraum eine Ja-Umgebung? Ich freue mich auf eure Geschichten und gerne auch Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Und schaut doch nächste Woche wieder vorbei. Dann schauen wir uns in Teil 2 dieser Nein-Miniserie an, welche Gründe hinter unseren Neins stehen. Und ganz am Ende noch ein Literaturhinweis der anderen Art. Ich kann einfach nicht so viel über das Wort Nein sprechen, ohne auf Marc-Uwe Klings großartiges Kinderbuch Das Neinhorn hinzuweisen. Also, wenn ihr mal was zum gemeinsam Schmunzeln braucht, Das Neinhorn von Marc-Uwe Kling. Bis zum nächsten Mal.